Wir wollen heute diskutieren über die Frage, ist der Journalismus in der Zeit der Pandemie eigentlich zu staatstragend gewesen oder ist es noch? Oder ist er möglicherweise zu virologengläubig? Kurzum, ist er zu unkritisch? Lässt er sich, das kann jeder Journalist am eigenen Leib auch beobachten, lässt er sich erdrücken durch diese Jahrhundertkrise und verleiten als Lautsprecher der Regierung aufzutreten? Stimmen die Einschätzungen, dass die Medien, besonders die öffentlich-rechtlichen, den Fehler aus der Migrationskrise zu Lautsprechern zu werden, zu PR-Agenten der Regierung? Hat sich das wiederholt? Wiederholt sich das? Wie finden Journalisten in solch einer Menschheitskrise die Balance zwischen Aufklärung und Kritik? Und ganz wichtig, wie blicken sie eigentlich auf die eigene journalistische Arbeit? Also welche Fehler haben sie gemacht, machen sie? Ich möchte jetzt damit anfangen, dass ich zunächst zwei Diskutanten vorstelle, mit denen wir auch zunächst reden wollen. Das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe ist dann, dass wir hier unter den versammelten Speakern reden. Und die dritte Stufe ist dann, dass wir öffnen zu allen, die im Plenum sind. Ich stelle die ersten beiden Diskutanten vor. Das ist zunächst Markus Peichel. Ich habe hier in seiner Bio gefunden, das wunderbar so kurz und knapp. Da steht Wiener Tempo 0137 Beckmann Liedewards Galerie Krone. Das heißt, er ist und war Journalist, TV-Produzent, sowas wie ein Branchenguru und Galerist. Im März ist er schwer an Covid-19 erkrankt, lag mehrere Wochen im Krankenhaus und ist bis jetzt noch nicht ganz fit. Joachim Huber hat es noch schwerer erwischt, auch im März. Lungenembolie, Nierenversagen, Herzinfarkt, alles, was dieses schlimme Virus so anrichten kann im menschlichen Körper, hat er durchlebt, lag 5 Wochen im Koma. Einige von euch kennen sicher seine Story aus dem Tagesspiegel oder von seinem Auftritt bei Lanz. Inzwischen arbeitet er Gott sei Dank wieder als Medienredakteur beim Tagesspiegel. Und beide haben natürlich einen besonderen Blick auf die Arbeit ihrer Kolleginnen. Und darum möchten wir, bevor wir die anderen hier oben vorstellen, Sie zu Wort kommen lassen. Und ich möchte Joachim als erstes fragen, aus der Perspektive eines Covid-19-Patienten, der im Krankenhaus liegt und dann verfolgt, was rund um ihn herum im Fernsehen, in Zeitungen, damals war ja die Berichterstattung eigentlich noch weitgehend so, dass man so tat, als sei das eigentlich so eine leichtere oder mittelschwere Grippe. Von daher sozusagen die erste Frage zunächst an dich und vielleicht zu pauschal. Wie hast du damals die Berichterstattung empfunden und dann im Laufe des Jahres, wie hat sie sich möglicherweise verändert? Findest du sie oder fandst du sie zu alarmistisch, zu wenig informativ, zu unkritisch oder wohltuend wissenschaftlich? Du bist ja nicht nur Journalist, sondern auch Medienkritiker. Vielleicht fängst du mal, damit wir es nicht ganz so pauschal, machen musst, mit deinem Blick auf die Öffentlich-Rechtlichen an.
Ja, nochmal schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ich darf noch mal ganz kurz sagen, ich habe am Anfang nicht alles miterlebt, den ersten Lockdown zum Beispiel gar nicht, weil ich da 5 Wochen im Koma lag und im Koma, wie ihr vielleicht wisst, ist man ohne Bewusstsein. Das heißt, ich bin erst Anfang Mai wieder aufgewacht und habe dann mich ins Leben zurückgefunden und auch in die Medien natürlich begeben, weil du mich gefragt hast, wie ich die Berichterstattung über Covid-19 und so weiter erlebt und gesehen und bewertet habe. Ich muss sagen, ich war am Anfang sehr enttäuscht darüber, dass weder die Öffentlich-Rechtlichen noch die anderen Medien im Endeffekt auf die Betroffenen zugegangen sind. Also das heißt auf die Patienten und auf die von Covid-19 Betroffenen. das war alles sehr Covid, also viruszentriert und über das, was man mit diesem Virus erleben muss und auch später in den Nachwirkungen erleben muss, das ist sehr viel weniger berichtet worden als das tägliche, will ich mal sagen. Den täglichen, ja, ist man der Hektik verfallen. Also man hat, glaube ich, eher verwirrt, weil man so wenig über den Virus wusste, berichtet und damit auch zugleich verwirrend. Das Ganze hat sich tatsächlich etwas verändert, ich darf mal sagen, durch den Bundespräsidenten, der ja mal eine Runde in das Schloss Bellevue eingeladen hatte. Da waren dann Genesene dabei. Und mit der Wucht und der Autorität des Präsidenten sind sozusagen die Patienten mehr in den Blick gerückt. Das war, glaube ich, schon mal eine gute Sache und hat die Sache etwas gedreht. Mein Gesamteindruck bleibt aber dabei. Wir Medien, ich sage jetzt mal wir, ich spreche jetzt mal für alle, obwohl ich eigentlich nur einige meine, wir sind alle zu sehr damit befasst, dass wir tagtäglich, ja, ich möchte fast sagen stündlich, wenn nicht minütlich, die neueste Studie, die neueste Erkenntnis, die neueste Meinung zu diesem Virus raushauen. Das heißt, wir tun uns wahnsinnig schwer mit einem Gesamtbild und einer Gesamteinschätzung. Nun ist natürlich so eine Pandemie sehr viel schwerer zu fassen als vielleicht Krieg und Frieden. Da gibt es immer Täter und Opfer, Ursachen etc. Man kann Schuldige festmachen und so weiter. Das ist ja äußerst schwierig. Es ist wirklich geradezu unverantwortlich, wenn man behauptet, man wüsste über die letzte Erkenntnis auch Bescheid. Aber die Medien haben quasi die Verbreitung des Virus exponentiell noch beschleunigt. Ich sehe das ja selber bei der eigenen Homepage, wie aber auch natürlich bei den anderen. Man versucht immer mit der nächsten kleinen Erkenntnis vor den anderen zu kommen. Dabei verliert man aber das Gesamtgeschehen zu schnell aus dem Auge. Also ist mir das ein bisschen zu sehr, wie soll ich mal sagen, ich glaube, die meisten Hörer, Leser, Seher und so weiter warten und erwarten von uns Orientierung, die wir aber nicht immer leisten und auch nicht leisten können. Wir allerdings bemänteln das. Das heißt, wir geben es nicht zu, sondern wir tun ein bisschen so, wie wir es eigentlich immer getan haben. Wir wissen es erstens und zweitens, wir wissen es auch noch besser. Dazu sind wir aber nicht wirklich alle in der Lage. Es gibt natürlich unglaubliche Spezialisten, nicht nur beim Tagesspiegel, Spiegel und wie sie alle heißen, die darüber durchaus befinden können. Aber im insgesamt geht das zu sehr unter. Also ich glaube, wir sind in dem großen Wirbel, der da stattfindet, diejenigen, die den Wirbel auch noch beschleunigen. Ich bin manchmal auch sehr pessimistisch und neige dann zu der Ansicht von Richard Sennett. Ich weiß nicht, ob ihr das Interview mit dem US-Soziologen am letzten Sonntag in der WAMS gelesen habt. Der hat ja dem Journalismus Hoffnungslosigkeit attestiert. Also wir würden Hoffnungslosigkeit propagieren mit unseren katastrophisierenden Berichterstattungen. Das ist etwas weit gegriffen, aber ich bin nicht ganz fern von diesem Urteil. Also ich glaube, wir täten immer gut daran, einen Schritt zurückzutreten und wirklich zu schauen, was wissen wir, was können wir als gesicherte Fakten transportieren und was gehört nicht in diesen großen Reich der Spekulation. Das vielleicht zum Anfang. Vielen Dank.
Ja, schon mal schönen Dank. Du hast jetzt gesagt, oder Richard Sennett unterstützt in seiner Kritik, wir würden zu viel Hoffnungslosigkeit und mit anderen Worten dann ja zu wenig Hoffnung verbreiten. Ich kann persönlich sagen, sozusagen meine Frau ist gestern geimpft worden, meine Schwiegermutter vorgestern. Wie, sagen wir mal, die Tatsache, dass man geimpft wird, plötzlich den Blick auf diese Pandemie verändert. Ich bin also seit gestern ein sehr hoffnungsfroher Mensch. Dennoch kann ich verstehen, dass viele Journalistinnen in den letzten Wochen Hoffnungslosigkeit geschürt haben, indem sie gesagt haben, das kann doch nicht wahr sein, dass diese Bundesregierung so viel Fehler macht in dieser einzigen Perspektive, die wir eigentlich haben, nämlich dem Impfen. Ja, vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu sagen.
Ja, ich freue mich natürlich über jeden, der geimpft ist. Ich selber muss es gerade nicht sein, weil ich ein wahnsinnig hohes Niveau an Antikörpern habe. Also ich bin quasi immun. Ich meine, man muss auch mal Glück haben in all dem, was da passiert. Aber nochmal zu dieser Hoffnungslosigkeit, die ich nochmal ein bisschen unterstreichen will. Und zwar, denkt doch mal dran, habt ihr mal die Zahlen gesehen mit den Verimpfungen mit dem AstraZeneca-Stoff? Ich habe gelesen, 1,5 Millionen Dosen sind ausgeliefert, aber nur knapp 260 sind verimpft worden. Ich frage mich, was und wer hat die Skepsis gegenüber diesem Impfstoff, der von den Experten ja als quasi einwandfrei bezeichnet worden ist, denn so geschürt? Haben sich das die Leute selber ausgedacht, die also geimpft werden wollen? Oder haben nicht die Medien, sagen wir mal, diese Skepsis wirklich immer wieder verstärkt? Also AstraZeneca ist besser als sein Ruf, und den schlechten Ruf hat nicht der Impfstoff sich selber zu verdanken, sondern möglicherweise der Berichterstattung über diesen Impfstoff. Und das meine ich ein bisschen mit Hoffnungslosigkeit. Dort, wo Hoffnung ist, wird dann doch das Gegenteil behauptet.
Markus, wie hast du geschwankt in den letzten Monaten und möglicherweise auch in der Zeit deiner Krankheit zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit? Wie sah dein Medienkonsum damals in der Charité aus? Hast du dir sozusagen die Zahlen vom Leib gehalten und dich nicht weiter mit Corona beschäftigt? Oder wie sah das aus in der Zeit des Krankenhauses?
Naja, erstens mal auch guten Tag. Danke für die Einladung, Kurt. Bei mir war es ähnlich wie bei Joachim. Ich konnte mich natürlich in der Anfangsphase überhaupt nicht mit Berichterstattung und mit Reflexion über dieses Virus und über diese Krankheit und über die Pandemie und über die Auswirkungen befassen und beschäftigen. Hat überhaupt nicht die Kraft, hat überhaupt nicht die Möglichkeit, wenn du dann auf der Intensivstation liegst und es geht darum, ob du intubiert wirst oder nicht, und halt einfach im Prinzip weißt, es kann auch sein, dass du da nicht mehr rauskommst und immer schwächer wirst, ist jetzt, so leid es mir tut, der Spiegel und die Öffentlich-Rechtlichen nicht die erste Anlaufstation, sondern es sind die Ärzte, und das bisschen Hoffnung, dass man in sich eben dann zusammenkratzt, um zu überleben. Deswegen habe ich diese ganze Berichterstattung in der Anfangsphase nicht auf dem Schirm. Ich habe sie einfach nicht wahrgenommen und nicht wahrnehmen können. Ich bin auf die Berichterstattung oder das, was hinter der Berichterstattung steht, oder auch die Skepsis gegenüber der Berichterstattung, eigentlich eher durch ein persönliches Erleben dann gestoßen. Nach drei, vier Monaten, als ich das erste Mal dann wieder rausgehen konnte, es waren die Restaurants dann wieder offen, das war so im Juni dann schon, da bin ich durch Zufall in einem Restaurant auf den Andreas Rosenfelder von der Welt am Sonntag, von der Welt gestoßen. Ihr werdet das vielleicht wissen, Feuilleton-Chef, der allen Maßnahmen der Regierung sehr, sehr skeptisch und sehr kritisch gegenübersteht und der auch vor einiger Zeit, wenn ich es richtig weiß, am Anfang Januar ja auch einen sehr aufwühlenden, kritischen Artikel geschrieben, die Medien seien alle viel zu regierungshörig, sie seien eigentlich nur noch Propagandainstrumente der Regierung, ähnlich wie es in der Flüchtlingskrise gewesen sei. Und im Juni, als ich ihn damals traf in diesem Restaurant, kam es dann zu einem Gespräch, das dann in eine wirkliche Konfrontation sich entwickelte, weil er mir irgendwie dort dann sagte, die Grundrechte seines Sohnes auf Bildung seien eingeschränkt und meine Grundrechte seien ja als Patient und als Corona-Kranker nie in irgendeiner Weise tangiert gewesen, und daher würde es und hätte es ja eigentlich seinen Sohn und ihn und seine Familie eigentlich viel, viel schlimmer getroffen als mich. Und es war ein sehr interessantes Erlebnis, wenn man nach dieser Phase, die ich da durchgemacht hatte, in einem Restaurant ist und im Prinzip eigentlich dafür bis zu diesem Grad angegriffen wird, als ein Überlebender angegriffen wird, vielleicht hat da auch schon ein bisschen Alkohol die Rolle gespielt, ein Überlebender angegriffen wird, dass sein Sohn nicht in die Schule gehen kann und in seinen Grundrechten beschnitten ist. Und dieses Erlebnis, dieses Aufeinandertreffen, das hat bei mir damals natürlich gezeigt, wie tief die Spaltung eben in der Gesellschaft, in der Berichterstattung, in der medialen Wahrnehmung, in der medialen Öffentlichkeit und in der Kommunikation in der Zwischenzeit schon damals war. Ich glaube nicht, dass es wahnsinnig abgenommen hat in der Zwischenzeit, sondern es ist eher verstärkt worden. Natürlich glaube ich, dass es eigentlich unsere Aufgabe wäre, dagegen etwas zu tun. Ich sehe aber nicht wie und ich weiß auch nicht wie, weil es schlicht und einfach diese ganz große Unsicherheit gibt bei allen, was wirklich zu tun ist. Es gibt die Evidenz jetzt in diesem Sinne in der Meinung vieler eben nicht, obwohl es sie von der Wissenschaft her durchaus geben könnte. Und wenn jetzt deine Frage auch ist in der Beobachtung der letzten Wochen oder der letzten Monate und die Frage jetzt bei dieser ganzen Diskussion sozusagen drüber steht, sind die Medien zu staatstragend, sind sie zu regierungshörig, sind sie Lautsprecher der Regierung oder der Politik oder der Mächtigen? Also die Bild-Zeitung beispielsweise ist mir jetzt in der letzten Zeit nicht unbedingt als ein sehr staatstragendes Medium aufgefallen. Also ich glaube, da war schon mal mehr Verantwortungslametta. Und ich glaube, dass es auch in den Öffentlich-Rechtlichen der Vorwurf ins Leere zielt. Weil wenn ich mir abends gelegentlich Talkshows anschaue, Talkshows reinziehe, wer und was da alles an verschiedensten Meinungen, an verschiedensten Haltungen gesagt wird, wo auch manchmal wirklich krude und kruse, wirklich krude Meinungen auch eben dann durchaus ihren Platz finden und auch ihren Platz finden müssen, dann glaube ich einfach, dass diese Sicht, dass die Medien hier nur Lautsprecher und Verstärker sind, einfach nicht stimmt. Ich meine, es ist ja etwas, was wir, glaube ich, alle in unserem Freundeskreis, in unserer Umgebung alle beobachten, dass die Pandemie, dass diese Beschränkung, die Situation, in der wir uns befinden, so eine Verstärkerfunktion hat, so ein Booster ist. Menschen, die man kennt, die immer schlampig waren oder nachlässig, werden noch schlampiger und noch nachlässiger. Menschen, die man kennt, die penibel und akkurat waren, werden noch penibler und noch akkurater. Menschen, die optimistisch waren, werden noch optimistischer und Zweifler oder Verzweifelte noch verzweifelter und noch zweifelnder. Und das ist bei Medien, glaube ich, ähnlich. Die Bild wird bildiger, die FAZ FAZ-iger, die Süddeutsche resoniert eben grummelt noch mehr vor sich hin. Die Zeit hat da auch ihre Sprache noch verstärkt gefunden, die sie immer hat. Und bei den Öffentlich-Rechtlichen ist es auch nicht anders. Ich kann jetzt nicht sehen, dass sich hier wirklich grundlegend irgendetwas verändert hat und ich sehe die Meinungsvielfalt in keiner Weise gefährdet.
Danke, Markus und Joachim. Ich möchte das jetzt mal ein bisschen erweitern. Zunächst auf Jan. Jan, du bist ehemaliger Spiegel-Kolumnist, jetzt Fokus-Kolumnist. Und Kolumnisten, so sehe ich das jedenfalls, sind so die Rampensäue des Journalismus. Also die müssen jede Woche irgendein Thema finden, was ein Teil oder den größeren Teil ihrer Leserschaft begeistert und den anderen Teil irgendwie so empört, dass sie ganz viele Kommentare schreiben in den sozialen Medien und sich aufregen und am besten einen Maulkorb für den jeweiligen Kolumnisten fordern. Du hast nun ungefähr 60 Wochen Corona-Stoff geliefert bekommen durch die Bundesregierung. Bist du zufrieden mit dem, was du da so an Kolumnenstoff geboten bekommen hast?
Für mich war es, das mag jetzt merkwürdig klingen, natürlich eine gute Zeit. Das ist, glaube ich, für jeden, der Teilnehmer ist einer großen Krise, einer Krise, die auch die Gesellschaft sehr erschüttert und die journalistisch bearbeiten soll, ist das natürlich, da sind zwei Herzen sozusagen in der Brust. Und journalistisch war es sicherlich eine gute Zeit, klar. Zumal ich den Eindruck hatte, dass das, was ich schreibe, eben jetzt nicht, sagen wir, dass das eher ein Minderheitenprogramm ist und nicht ein Mehrheitsprogramm.
Was sind aus deiner Perspektive die Hauptvorwürfe an die Regierenden? So, die, nenn doch mal drei. Was glaubst du, ist so schiefgelaufen, dass man als Journalist eigentlich auf der Zinne sein muss?
Na gut, es gibt, finde ich, zwei Phasen. Die eine Phase ist der März, der ja auch schon beschrieben worden ist. Also wir schlittern in den ersten Lockdown. Es kommt ein Virus, den wir nicht einschätzen können. Und auch damals gab es natürlich eine Diskussion über die Maßnahmen. Aber dann öffnet sich ja das Land. Und dann kommt die zweite Phase. Und da setzt meine Kritik an, dass man sich da fragen muss, was hat eigentlich die Bundesregierung, vor allem die Kanzlerin, in den letzten, sagen wir mal, 6 Monaten gemacht. Also sie hat immer gewarnt. Und wenn es einen Preis dafür gäbe, mit Prognosen richtig gelegen zu haben, den würde sie ja zweifellos gewinnen. Aber ich finde, man ist ja nicht ganz darum, nur Prognosen abzugeben, sondern auf die Prognosen auch zu reagieren. Und ich meine, egal wohin wir im Augenblick gucken, nichts funktioniert. Und man kann auch nicht sagen, dass es überall nicht funktioniert, sondern es gibt eine Reihe von Ländern, die uns vormachen, dass man zum Beispiel ein Impfregime so aufsetzen kann, dass es funktioniert. Ich meine, gucken wir in die Altenheime, die wir nicht geschützt haben. Jetzt das Desaster bei den Gesundheitsämtern. Die Welt am Sonntag hat letzte Woche eine Umfrage gemacht bei den Gesundheitsämtern. Und ich glaube, 48 von 320, die wir haben, sind jetzt etwa die Größenordnung, haben diese neue Software, auf die alle warten, implementiert. Die anderen sagen, wir brauchen sie nicht oder wir haben keine Zeit oder wir haben nicht die Leute. Und da setzt auch die Kritik an unser Berufsstand an. Ich finde, dass dieses nicht richtig in den Blick genommen wird. Markus hat ja verwiesen, interessanterweise, auf die Bild-Zeitung. Ja, die macht das. Es gibt auch die Welt, die das macht. Ich sozusagen mit meinen bescheidenen Mitteln, aber schon beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat er eben aus gutem Grund die Talkshows genannt. Und der scharfe, sagen wir mal, Kommentar Merkel kaputt, ja, in den Tagesthemen, den habe ich noch nicht gehört bislang. Und ich wollte vielleicht noch eins dazu. Es ist ja immer die Frage, weil die Frage ist, die Ursprungsfrage dieser Diskussion oder dieses Panels ist ja, sind die Medien zu staatstragend? Da würde ich erstmal sagen, naja, was heißt staatstragend? Also regierungstragend wäre vielleicht das Konkretere. Und da ist ja immer die Frage des Vergleichsmaßstabs. Und ein Vergleichsmaßstab, den ich hier mal anlegen würde, ist, das erinnern wir beide noch kurz sehr gut, die Kohlzeit. Also die 16 Jahre Helmut Kohl, die ja erst wieder jetzt Angela Merkel erreicht hat, 16 Jahre Kanzlerschaft. Ich glaube, der Spiegel, um mal den rauszugreifen, hat in diesen 16 Jahren Kohl 29 Titel gehabt, auf denen Kohl als Versager auf dem Titelbild war. Ja? Und wie gesagt, Kohl kaputt war dann einer dieser Schlagzeilen. Kein einziger gegen Angela Merkel, trotz eines wirklich eklatanten Versagens dieser Regierung. Da finde ich, das ist mein Maßstab. Mein Maßstab ist die Behandlung mit Helmut Kohl, dem Aussitzer, der Birne, dem Trampel, dem Tor, wo sich alle einig waren, wo auch alle lustvoll gegengeschrieben haben. Wo sind diese lustvollen, kraftvollen Stimmen gegen diese Regierung? Ich sehe sie nicht.